Wir leben in einer interessanten Zeit, gleichzeitig aber auch in einer Zeit, wo eigentlich viel Verwirrung herrscht. Viel Verwirrung zum Thema, zu verschiedenen Themen natürlich, aber ein Thema, das mir besonders wichtig wurde, natürlich auch im Zusammenhang mit diesem Brief, ist eben die Frage nach dem echten Christentum oder die Frage nach dem echten Evangelium, nach der Wahrheit. Und in dieser Woche ist mir ein Artikel zugeschickt worden von einem guten Bekannten oder ja, kann schon sagen, mehr oder weniger Bekannten. Er ist ein unter anderem auch Dozent, hat schon am EBTC einige Seminare gegeben, einige kennen ihn vielleicht, Dr. Martin Erdmann. Und er hat einen Brief, einen Rundbrief, in dem er eben immer auf gewisse Dinge aufmerksam macht, die sich in unserer Christenheit heute so abspielen. Und ich möchte euch diesen Artikel jetzt vorlesen, nicht weil ich jetzt gegen ganz gewisse Bewegungen oder Namen ins Feld ziehen möchte heute, sondern vielmehr, um euch einfach zu zeigen, wie aktuell dieses Thema ist, das uns Johannes hier in seinem Brief vorstellt. Dieser Brief habe ich eben, wie gesagt, diese Woche erhalten und ich habe gedacht, es passt wirklich, man sagt so schön wie eine Faust aufs Auge in diesem, zu diesem Thema, was dieser Brief uns zu sagen hat. Zwei Kongresse stehen im November an. Willow Creek und New Leader, die, wie ich meine, eine schicksalsträchtige Weichenstellung darstellen werden. Mittlerweile ist klar, dass Bono, das ist ein weltlicher Musiker, in Form eines aufgezeichneten Interviews mit Heibel eine Attraktion des Willow Creek Kongresses sein wird. Das dürfte alle zweifelnden Fragen beantworten, wo die Sache hinläuft. Zumindest, wenn man weiß, dass Bono einer der führenden Repräsentanten der esoterischen Theosophen ist. Da sind auch einige Websites angegeben, die man besuchen kann und man sich darüber auch ins Bild setzen kann. Dann heißt es hier weiter, auf dem New Leaders Kongress wurde Erwin McManus geschrieben, als Hauptredner eingeladen. McManus steht mit beiden Beinen in der New Age Bewegung und hat nichts mit dem historischen Christentum am Hut. Ganz im Gegenteil, das Zitat auf seiner persönlichen Homepage bringt uns dies unmissverständlich zum Ausdruck. Und dann ist hier auch wieder eine Homepage angegeben, wo man das alles nachlesen kann. Dass man gezielt darauf aus ist, die New Age-Bewegung in die evangelikalen Gemeinden zu importieren und dabei einen ungeheuren Erfolg verzeichnet, ist so offensichtlich, dass man den Punkt gar nicht mehr zu debattieren braucht. Die Entwicklung ist schon weit über das sicherlich grundsätzliche Problem einer verwässerten und unzureichenden Wortverkündigung in unseren Gemeinden hinausgegangen. Und das ist, er ruft dann hier auf, sie machen ein Forum, wo man auch seine Stimme dazu geben kann, wo es einfach darum geht, dass wir als Bibelgläubige, als bibeltreue Christen auch unsere Stimmen erheben gegen solche Bewegungen, die in die Gemeinden hinein ganz klar auch esoterisches Gedankengut einführen wollen. Er schreibt dann hier noch dazu, doch es kommt ein Punkt, wo man sich positionieren muss. Und ich meine, die Zeit ist gekommen. Eigentlich sind wir schon weit hinter der Zeit, wenn man bedenkt, dass über 6000 führende Gemeindemitglieder an dem Kongress teilnehmen werden. Ohne Zweifel ist es ein Kampf gegen Goliath im bildlichen Sinne. Aber ich stehe im Bilde lieber auf der Seite Davids, der auf der Seite Gottes stand. Dass die Wurzel dieser Lehre des New Age liegt ziemlich weit zurück, wie wir noch feststellen werden im Laufe der Zeit, wenn wir jetzt mit diesem Text und auch mit den Hintergründen des Johannesbriefs uns beschäftigen werden. Es ist die sogenannte Gnosis oder auch die gnostische Lehre. Es sind natürlich verschiedene Abspaltungen davon, es gibt verschiedene Formen davon, es ist auch nicht so übersichtlich, die ganze Sache. Es ist eine große Verwirrung, aber die Grundgedanken, wenn man die Grundgedanken dieser Lehre untersucht, wird man feststellen, dass auch in unseren heutigen Kreisen, in unseren heutigen Gemeinden solche Gedanken zu finden sind. Und so ist es eigentlich klar und gegeben, dass dieser Johannesbrief für uns natürlich für heute wirklich große Aktualität hat. Ich möchte aber erstmal ein paar Gedanken zur Einleitung sagen, zu des Briefes. Und zwar war ich vor noch nicht allzu langer Zeit auf der Website der Deutschen Bundesbank und habe mir einen interessanten Artikel runtergeladen. Dieser Artikel war zum Thema Falschgeld. Also eigentlich war es nicht nur ein Artikel in dem Sinne, sondern es war eigentlich ein sogenannter Falschgeld-Leitfaden. In diesem Leitfaden geht es darum, dem Durchschnittsbürger zu helfen, das echte Geld von den falschen, also von den Blüten zu unterscheiden. Wie wir alle wissen, ist Falschgeld seit der Entwicklung von Farbkopieren in unserer Gesellschaft sicherlich mehr und mehr ein Problem. Und das echte Geld davor zu schützen, einfach so kopiert zu werden, hat man im Laufe der Zeit etliche Sicherheitsmerkmale erfunden oder konzipiert, um den Geldfälschern das Leben eigentlich zu erschweren. Welcher Rat gibt uns nun dieser Leitfaden beim Erkennen dieser Fälschungen? Da heißt es, und ich lese das jetzt kurz vor aus diesem ein Abschnitt aus diesem Leitfaden. Fälscher konzentrieren sich meistens bei der Nachahmung auf ein oder wenige Sicherheitsmerkmale, so dass es deshalb ratsam ist, mehrere Merkmale zu prüfen. Insbesondere empfiehlt es sich, eine Banknote nicht auf Übereinstimmungen mit echten Noten, sondern auf Abweichungen vom echten Erscheinungsbild zu prüfen. Was er damit sagen will, ist eigentlich, wenn wir die echte Note gut kennen, dann können wir die falschen Noten besser erkennen. Also wir sollen nicht vor allem nach den falschen Noten suchen, sondern wir sollen uns mit der echten Note befassen, mit den echten Geldnoten. Im weiteren Verlauf dieses Leitfadens werden uns dann verschiedene Erkennungsmerkmale echter Banknoten aufgeführt. Und ich denke, ihr kennt das alles ein bisschen. Da ist zum Beispiel ein Folienstreifen, den man beim Kippen ein Hologramm zum Vorschein bringt. Das altbekannte Wasserzeichen, aber in den ausgeklügelsten Varianten. Und auch zum Beispiel, dass man die Note unter EU, also unter UV-Licht hält, dass dann das EU-Signal in verschiedenen Farben und Formen zum Vorschein kommt. Und ihr braucht jetzt nicht eure Noten auszupacken, das alles zu prüfen, ihr könnt das dann zu Hause machen. Aber die Frage ist natürlich jetzt, was hat das mit unserem Predigtext heute zu tun? Was hat das mit diesem Thema zu tun, auch mit diesen Kongressen, die ich vorhin erwähnt hatte, mit diesen Problematik, diesen New Age-Bewegung, die sich in die Gemeinde einschleicht? Und die Antwort ist natürlich, sehr viel. Wir haben gesehen, dass man falsche Banknoten wie am besten erkennt, indem man die echten gut kennt. Und dass wir nicht nach irgendwelchen Übereinstimmungen suchen, sondern vielmehr nach den Abweichungen. Und so ähnlich war der Umstand, welcher den Apostel Johannes dazu veranlasste, seinen Brief zu schreiben, den ersten Johannesbrief. Nur dreht es sich in diesem Brief nicht darum, um falsches und echtes Geld zu unterscheiden, sondern etwas viel Wichtigeres. Nämlich das falsche und das echte Christentum. Und das ist eigentlich so die Hauptstoßrichtung oder auch der Haupthintergrund dieses Briefes. Ähnlich wie die Entwickler der Banknoten gibt uns Johannes auch mehrere Erkennungsmerkmale an die Hand. Er fordert uns auf, nicht nach Übereinstimmungen oder dem kleinsten gemeinsamen Nenner zu suchen, sondern nach den konkreten Abweichungen der einzig wahren Botschaft. Und er tut dies auch, indem er uns eben die Grundlagen und die Hauptpunkte der wahren Botschaft unterstreicht und herausstellt. Er ruft uns im Prinzip zu den Grundlagen unseres Glaubens zurück, zu den Anfangsgründen des wahren Christentums. Aber lasst uns noch ein bisschen mehr darüber herausfinden. Johannes, einer der 12 Jünger, welcher hier mit Jesus unterwegs war in seinem irdischen Dienst, gehörte mit Jakobus zusammen, seinem älteren Bruder, zu den sogenannten Söhnen des Zebedäus. Sie wurden auch Donnersöhne genannt. Wir lesen dann es in Matthäus 10 oder Markus 3. Er war also ein Augenzeuge der Geschehnisse und ist auch der Autor des gleichnamigen Evangeliums, des Johannesevangeliums. Laut der Überlieferung der frühen Kirche war Johannes, zur Zeit, als er den Brief verfasste, im fortgeschrittenen Alter und lebte in Ephesus. Der Brief vermittelt den Eindruck, dass der Schreiber sich im fortschrittenen Alter befindet. Das stützt diese Aussage auch. Also wir gehen davon aus, dass er wirklich ziemlich alt war. Und er schreibt auch an die Gläubigen immer wieder als Kinder. Wir können das immer wieder feststellen, wenn wir den Brief durchlesen, dass er die Gläubigen als Kinder anspricht, vielfach. Und er wurde auch mit größter Wahrscheinlichkeit da geschrieben in Ephesus, dieser Brief. Er ist an die Gemeinden in Kleinasien, das ist das Gebiet der heutigen Türkei, geschrieben, wo Johannes eine übergemeindliche Leitungsfunktion hatte. In dieser Zeit, also gegen Ende des ersten Jahrhunderts war das, breitete sich in diesem Gebiet eine Irrlehre aus. Und diese Irrlehre, die nannte man damals Gnosis. Sie befand sich allerdings in dem Zeitpunkt noch an ihrem Anfangsstadium, davon geht man aus. Und in dem griechischen Wort für Erkenntnis, also Gnosis, das bedeutet eigentlich Erkenntnis, wurzelnd. Und abgeleitet vom Philosophen Plato befürwortet diese Lehre einen sogenannten Dualismus. Ich erkläre gleich, was das bedeutet. Das bedeutet, oder der behauptete, dass die Materie an sich, also alles, was stofflich ist, eigentlich böse ist. Und der Geist, also alles, was geistlich ist an sich, gut ist. Wir können uns natürlich die Folgen davon ausmalen, was dann geschah, wenn diese Lehre in die Gemeinden hineinkam. Zum Beispiel wurde das Menschsein Christi geleugnet, also dass Christus hier auf Erden ein Mensch war. Dadurch wurde natürlich nicht nur das Sühneopfer Christi in Frage gestellt, sondern auch ein höheres Wissen seitens der Gnostiker vorgespiegelt. Es entstand also eine Art geistliche Elite innerhalb der Gemeinden, welche für sich alleine eine Art mystische Erkenntnis beanspruchte, eine höhere Erkenntnis als das, was uns bereits überliefert wurde von den Aposteln. Die Folgen dieser Entwicklung, dass man die Materie als böse, also alles Stoffliche als böse anguckt und den Geist nur als etwas Gutes, waren zwei Folgen. Die eine war extreme Askese, man sagt auch Selbstkasteiung, also dass man sich den Körper sozusagen selbst kasteite. Wir kennen das auch aus dem Mittelalter von den Mönchen, wie sie da auf den Säulen sitzen und jahrelang meditieren, also einfach den Körper oder sich selber geißeln. Und die andere Folge, und das war noch fast verbreiteter, weil es auch ein bisschen ja, in Anführungsstrichen angenehmer ist für uns vielleicht, oder verführerischer, dass die im Leib begangenen Sünden keine Auswirkungen haben auf den Geist. Man kann auch dem Hedonismus sagen, also Lustprinzip. Der Körper kann im Prinzip tun, was er will, es hat keine Auswirkungen auf den Geist. Das war die andere Folge. In einem bekannten Lexikon finden wir folgende interessante Hintergründe über diese Lehre, über diese Gnosis. Ich lese das kurz vor. Hier, also in dieser Lehre, wird Griechisches und Orientalisches mit christlichem Gedankengut zu einem spekulativen Lehrsystem vermischt. Das Ziel ist, den Menschen durch Gnosis, also durch Erkenntnis, zur Erlösung zu führen. Es wird berichtet, wie aus Unsichtbaren das Sichtbare, aus dem guten Gott der böse Gott Demiurg entstand. Als ein gewaltiges Weltendrama wird die Entwicklung der Welt geschildert, deren stufenweiser Abstieg mit dem Fall der Seele in die Materie endet. Um sie aus der Materie zu befreien, steigt ein Erlöser durch die Sphären herab, geht in die Materie ein und führt die auf Erlösung wartenden Lichtseelen, indem er sie in sich vereinigt, zu Gott zurück. Es ist ein bisschen schwierig, die ganze Sache ein bisschen zusammenbringen, aber wir sehen schon so diese Töne, die da drin sind, kommen uns sehr bekannt vor. Lichtseelen, das universale Eins, der Kosmos, eins werden mit dem Kosmos durch Meditation, durch Erlangen von reiner Erkenntnis, das sind Lehren, die wir auch in der New Age-Bewegung finden. Und man könnte es schon fast als eine Frühform der New Age-Bewegung bezeichnen, weil einige Parallelen wirklich sehr deutlich und augenscheinlich sind. Aber die Folgen dieser Lehre waren für die damaligen Gemeinden mindestens genauso zerstörerisch. Und ich möchte euch jetzt einfach anhand des ersten Johannesbriefes zeigen, gegen welche Lehren oder gegen welche Irrtümer Johannes jetzt ins Feld gezogen ist. Zum Beispiel war da die Leugnung der Göttlichkeit Christi. 1. Johannes 2, Vers 22, da lesen wir, und ich lese das nur kurz vor, 1. Johannes 2, Vers 22, wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Oder Leugnung der Menschwerdung Christi. Das finden wir zum Beispiel in 1. Johannes 4, Vers 2. Da heißt es, daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Also hier geht es ganz klar um den stofflichen Körper, den Christus hatte, wenn er hier auf der Erde war. Leugnen der Sündhaftigkeit des Menschen. Wenn wir davon ausgehen, dass der Mensch eine gefangene Lichtseele ist und sich mittels Erkenntnis selber befreien kann, dann ist das Problem nicht die Sünde, sondern das Problem ist, dass er in seinem Körper gefangen ist. Also es ist ein ganz anderes Erlösungsverständnis. Und das finden wir zum Beispiel in 1. Johannes 1, Vers 8, wo er sagt, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Also hier geht er ganz klar gegen eine Lehre vor, die behauptete, dass der Mensch nicht sündig ist oder dass der Mensch selber nicht verdorben ist. Leugnen der Errettung durch Christus, 1. Johannes 2, Vers 2, sehen wir auch. Da heißt es, und er ist das Sühneopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Dann sehen wir Leugnen einer gerechten Lebensführung. Das war, wie ich schon sagte, auch eine Folge dieser Lehre, dass sie sagten, ja, was wir im Körper machen, das hat eigentlich keinen Einfluss auf unseren Geist. Und das bedeutete natürlich, dass sie dann dachten, wir müssen unser Leben nicht heiligen. Und das, was wir im Leib leben, müssen wir nicht heilig tun. 1. Johannes 1, Vers 6. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Also es wurde auch eine gerechte Lebensführung verleugnet. Dann kommt noch die Leugnung der Bruderliebe, Widerstand gegen Johannes, Autorität und so weiter und so fort. Also man könnte diese Liste ziemlich weit fortsetzen. Aber nur, dass ihr so ein bisschen seht, der Brief hat wirklich einen klaren, korrektiven Ton. Johannes möchte unser Denken wieder in die richtigen Bahnen bringen. Und das ist heute genauso wichtig, wie es damals war. Da sich diese Irrlehre rasch ausbreitete und die noch treu gebliebenen Gläubigen verunsicherte, schrieb der Apostel Johannes seinen Brief an alle Gemeinden in seinem Wirkungsbereich. Angesichts der Umstände, unter denen der Brief geschrieben wurde, ist das Thema des ersten Johannesbriefes, und ich habe es jetzt schon mal gesagt, ein Aufruf zur Besinnung auf die Grundlagen des Glaubens oder auch Rückkehr zu den Grundlagen des Christseins. Das ist sein Unterton. Und wie aktuell ist dieses Anliegen für unsere Zeit heute? Wie aktuell? Johannes macht seinen Punkt durch ständige Wiederholungen von drei Unterthemen. Und zwar ist es Freude, Heiligkeit und Gewissheit. Freude, Heiligkeit und Gewissheit. Diese drei Themen, die treffen wir immer wieder an. Durch die Treue zu den grundlegenden Wahrheiten des Christentums werden die Gläubigen diese drei Erfahrungen machen. Johannes gibt uns also sozusagen eine Art Zyklus wahrer Geistlichkeit. Zyklus ist ein Kreislauf wahrer Geistlichkeit an die Hand. Der rechte Glaube an Christus führt zum Gehorsam gegenüber seinen Geboten. Dies wiederum zu echter, selbstloser Liebe gegenüber Gott und den Menschen. Und diese drei Dinge, Glaube, Gehorsam und Liebe, zusammenwirken, führen sie wiederum zu Freude, Heiligkeit und Heilsgewissheit. Der erste Johannesbrief ist deshalb auch voll von Prüfungskriterien. Und ihr könnt euch erinnern, Carey hat diese Predigt gehalten über diese 11 Merkmale, über diese 11 Kennzeichen im ersten Johannesbrief unseres Glaubens. Also es sind Prüfungskriterien in diesem Brief, anhand derer wir unseren Glauben auch testen können, ob er echt ist. Aber es wird nicht in diesem Brief, wird nicht wie vielfach in anderen Briefen, zum Beispiel des Paulus, vor allem auch das Zusammenleben in der Gemeinde, also die ganze Gemeinschaft mit, oder die Gemeinschaft auch mit Gott betont, sondern vielmehr der persönliche Lebenswandel eines jeden einzelnen Individuums. Und deshalb ist dieser Brief natürlich auch interessant für uns. Wir können damit unseren eigenen persönlichen Glauben prüfen mit diesem Brief. Unter anderem, der andere ist ja auch Jakobus, wie ihr wisst, Dieter gepredigt hat. Auch beschäftigt sich Johannes, und das ist auch ganz wichtig im Verständnis, das sind jetzt alles Dinge, die ich sage, einfach um die Dinge, dann, die wir dann lesen, richtig einzuordnen. Auch spricht Johannes nicht so sehr, beschäftigt sich nicht so sehr mit dem Versagen der Gläubigen, wie das zum Beispiel Paulus auch oft getan hat. Im Korintherbrief, wir wissen, der Korintherbrief ist voller Ermahnungen und zeigt uns, wie die Gläubigen Schwierigkeiten hatten, die Dinge, die eigentlich dem Glauben entsprechend wären, umzusetzen, also den Gehorsam umzusetzen. Mit diesen Dingen beschäftigt er sich eigentlich weitgehend nicht so sehr. Teilweise schon, aber vor allem schreibt er in sehr starken Kontrasten. Das kommt zum Beispiel in den Vers, in dem Kapitel 3, wo er zum Beispiel von den Kindern Gottes und den Kindern des Teufels spricht. Wo er ganz klar sagt, ein Kind Gottes kann nicht sündigen und ein Kind des Teufels sündigt. Also diese ganz klaren Kontraste, die er herausstellen will, und dabei will er nicht sagen, dass ein Kind Gottes in dem Sinne nie sündigen kann. Wir wissen alle, dass wir auch sündigen, sonst wäre kein Mensch errettet. Aber es geht darum, er will zeigen, die prägenden Muster eines Kindes Gottes ist, dass es in der Heiligung lebt. Und das prägende Muster eines Kindes des Teufels ist, dass es in der Sünde lebt. Das sind diese Kontraste. Und warum tut er das? Er möchte eine ganz klare Trennlinie zwischen den Erretteten und den Unerretteten ziehen. Er möchte diese Trennlinie ziehen, damit wir eben sehen können, auf welcher Seite dieser Linie wir stehen. Weil ihr wisst, dass es keine Grauzonen gibt in dem Bereich. Entweder gehören wir dazu und wir gehören nicht dazu. Und das ist ganz wichtig. Er möchte eine klare Trennlinie ziehen. Johannes gibt Grundlagen, anhand derer die Leser prüfen können, ob sie die fundamentalen Wahrheiten des christlichen Glaubens verstanden haben. Ob sie wahrhaftig wiedergeboren sind. Und wie ich das schon in der Epheserpredigt auch erwähnt hatte, das Christentum ist eine Botschaft, die sich in erster Linie zunächst mal an unseren Verstand richtet. Es ist etwas, was wir zuerst mal begreifen müssen. Und dann kommt die Umsetzung. Deshalb auch Epheserbrief, ihr könnt euch erinnern, Kapitel 1 bis 3 kommt die ganze Theologie, die ganze Theorie und dann im Kapitel 4 kommt dann die Praxis hinterher. Und deshalb ist es wichtig, dass wir das auch verstehen. Auch Paulus ruft oft die Gläubigen auf, wisst ihr nicht, mit anderen Worten, habt ihr das noch nicht verstanden? Ja, er möchte, dass sie das verstehen, dass sie diese grundlegenden Wahrheiten wirklich erfassen, begreifen und dann natürlich auch danach leben. Die Merkmale wahrer Christen sind also somit gesunde Lehre, Gehorsam und natürlich Liebe. Das Thema, das Johannes auch sehr stark betont. Eine letzte, aber auch wichtige zu erwähnende Besonderheit des Briefes ist natürlich auch sein Schreibstil. Die den Brief schon mal ein bisschen zwei, dreimal vielleicht durchgelesen haben oder noch mehr, werden feststellen, dass Johannes einen anderen Schreibstil hat als zum Beispiel Paulus. Viele finden den Stil, wie Johannes schreibt, manchmal etwas verwirrend oder etwas schwer zu verstehen. Oder auch kompliziert. Sind doch die Aussagen aber im Wesentlichen, im Essentiellen eigentlich relativ simpel. Also relativ klar. Martin Lloyd-Jones schreibt dazu sehr treffend zu diesem Brief. Es ist wahrscheinlich an keiner Stelle so zutreffend, über eine Epistel, über einen Brief zu sagen, dass wir in der Gefahr stehen, vor lauter Bäumen den Wald nicht zu sehen. Wie in diesem Fall. Also selbst ein berühmter Prediger wie Martin Lloyd-Jones schreibt solche Dinge, dass wir wirklich uns zunächst ein bisschen intensiver mit der Argumentationsform des Johannes auseinandersetzen müssen, damit wir ihn auch richtig verstehen. Einige Leute bezeichnen seinen Schreibstil zum Beispiel wie eine Art Spirale. Er fängt an einem Punkt an und macht verschiedene Einschübe und kommt dann irgendwann am Ende zu seinem Hauptpunkt. So kann man das auch beschreiben, wie Johannes argumentiert. Er schreibt vor allem im Gegensatz zu Paulus nicht immer nach unserem menschlichen Empfinden in logischer Reihenfolge, sondern er erlaubt sich auch mitten in einem Thema plötzlich einen Einschub zu machen, um dann am Ende wieder noch an den Punkt anzukommen, an den er eigentlich 3 oder 4 Verse vorher schon davon gesprochen hat. Und das kann manchmal ein bisschen verwirren. Aber wenn wir es intensiver lesen, werden wir merken, dass es eine sehr klare Ausdrucksweise ist auch. Bereits in den ersten 4 Versen, und jetzt kommen wir endlich zu unserem Predigttext heute. Aber das waren wirklich wichtige Dinge, die ich jetzt gesagt habe, also dass wir das wirklich verstehen können. Die ersten 4 Verse, die wir heute betrachten, treffen wir dieses Phänomen, also diesen Einschub, den er macht, schon bereits zum ersten Mal an. Aber lasst uns jetzt erstmal unseren Predigttext lesen. Es ist aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 1, die Verse 1 bis 4. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut, was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude oder unsere Freude vollkommen sei. Soweit der Text. Ich habe der Predigt den Titel gegeben, zurück zu den Wurzeln, zurück zu den Anfängen. Nicht nur, weil das Thema des gesamten Briefes eigentlich diesen Unterton hat, sondern weil Johannes eigentlich gleich zu Anfang in diesen ersten 4 Versen 4 absolut fundamentale Aspekte des Christentums, des wahren historischen Christentums herausstreicht und deutlich macht. Er formuliert diese vier, als 2 Grundvoraussetzungen und 2 Absichten. 2 Grundvoraussetzungen und 2 Absichten oder 2 Konsequenzen, was daraus folgt. Und zwar haben wir erstens die Authentizität oder die Echtheit der Botschaft. Das ist Vers 1. Dann haben wir zweitens die Echtheit der Person Jesu Christi. Das ist Vers 2. Und dies führt dann zu echter Gemeinschaft, das ist Vers 3, und am Ende noch echter Freude, Vers 4. Also diese zwei Grundvoraussetzungen, echte Botschaft, echte Person, führt zu echter Gemeinschaft und echter Freude. Also ihr seht schon auch hier die Betonung, es geht um Echtheit. Es geht herauszufinden, was ist Wahrheit. Und das sollte uns beschäftigen. Lasst uns den ersten Vers betrachten, die Echtheit der Botschaft. Vers 1. Ich lese ihn nochmal vor. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut, was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Das Wort Anfang, welches jetzt hier im griechischen Text verwendet wird, kann eine passive und eine aktive Bedeutung haben. Es kann Beginn im Allgemeinen bedeuten, wie zum Beispiel in Markus 1,1, wo es heißt, Anfang des Evangeliums Jesus Christus, von Jesus Christus, ist die passive Bedeutung. Die aktive hingegen ist Ursprung oder Ursache. Zum Beispiel in Kolosser 1,18, wo sich Paulus auf Christus als den Urheber der Gemeinde bezieht, wird das ähnliche Wort verwendet. In unserem Vers, in 1. Johannes 1, Vers 1, haben wir aufgrund des Kontextes, des Zusammenhangs, auch eher die aktive, also Ursprung oder Ursache, als die passive Bedeutung vor uns. Und zwar aus folgenden Gründen. Wie wir gehört haben, ist es die Absicht des gesamten Briefes, die Empfänger zu den Grundlagen und Ursprüngen des Christentums zurückzurufen. Das ist ein Argument. Des Weiteren sehen wir, dass auch in den Versen 2 bis 3, dass es da um die Botschaft geht, welche die Apostel zunächst gehört haben und gesehen haben, nämlich durch Christus, und nun den Empfängern verkündigen. Letzteres wäre noch zu sagen, dass dieses Thema auch immer wieder in dem Brief aufgegriffen wird, an manchen Stellen ebenfalls mit diesem selben Ausdruck. Zum Beispiel 1. Johannes 2, Vers 7 heißt es, Brüder, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr von Anfang an gehört hat. Also hier kommt dieses Wort auch nochmal vor. Es bezieht sich also eindeutig auf die erstmalige Verkündigung des Evangeliums. Das war für mich eine wichtige Frage. Ihr kennt alle die Stelle in Johannes 1, Vers 1, wo es heißt, am Anfang war das Wort. Und da bezieht sich ganz klar auf die vergangene Ewigkeit, also noch vor der Schöpfung. Und hier, dieser Anfang, von dem er hier spricht, ist der Anfang der Evangeliumsverkündigung. Was will er damit sagen? Was will er damit aussagen? Was von Anfang an war? Das Evangelium verändert sich nicht. Der Inhalt ist immer derselbe geblieben. Und wir sehen hier eigentlich schon in den ersten 5 Worten des Briefes, dass eine unverzichtbare Feststellung gemacht wird über das, was eigentlich auch heute noch an Aktualität kaum zu überbieten ist. Es gibt kein neues Evangelium. Keine neuen Erkenntnisse, keine neuen Kirchen, Wege, Methoden, nein, es gibt nur dieses eine wahre Evangelium. Und das ist das, was er hier schreibt, was von Anfang an war, was wir gehört haben. Es ist eine wunderbare Wahrheit für uns. Und es macht uns irgendwo auch, es tröstet uns auch, dass wir immer wieder zum Wort gehen können und hier sehen können, was ist wahr und was ist falsch. Wir sollen diese Unterscheidung machen und Johannes möchte, dass wir das tun. Es ist nichts Falsches daran zu unterscheiden. Leider wird das oft heute auch so dargestellt, wenn man unterscheidet zwischen richtig und falsch, zwischen rechter Lehre und falscher Lehre, dass es lieblos sei. Das stimmt nicht. Es hat mit Liebe zu tun. Wenn wir die Wahrheit kennen, erst dann können wir richtig lieben. Das ist ganz wichtig, das ist Grundvoraussetzung. Aber der Vers ist noch nicht zu Ende. Es geht noch weiter. Wir lesen weiter, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben, heißt es hier. Wie wir schon am Anfang gehört haben, Johannes war ein Augenzeuge der Geschehnisse, welche sich abgespielt haben während Christi Dienst hier auf Erden. Er schreibt hier auch in der ersten Person Mehrzahl, wir. Damit will er deutlich machen, dass es mehrere Augenzeugen gab. Nämlich vorwiegend mal die Apostel, also die 12 Jünger. Und nämlich vorhin die Apostel gegeben und dass er in ihrer Autorität auch schreibt. Ja. Er gründet seine Lehre also nicht auf spekulative Ideen, auf irgendwelche Träumereien oder Visionen, sondern auf historische Tatsachen. Und das ist ganz wichtig. Deshalb betont er dieses betastet haben, Augen angeschaut haben, unsere Hände und so weiter. Ein Kommentator schreibt dazu sehr treffend, Schon in diesen einleitenden Worten greift der Apostel die Häresie an, die Irrlehre an, gegen die er mit seinem Schreiben zu Felde ziehen will. Die Antichristen, in Anführungszeichen, brachten neue Ideen auf, die nichts mit dem zu tun hatten, was von Anfang an, das heißt vom Beginn der Ära des Evangeliums, war. Das ist ein wichtiger Punkt. Ein Theologe hat es mal so formuliert: Ist es wahr, ist es nicht neu. Und ist es neu, ist es nicht wahr. Das ist ein guter Grundsatz, nach dem wir gehen können, was auch Johannes uns hier sagen will. Also er widerlegt hier eigentlich ganz klar die Idee, auch, dass nur der Geist gut ist und die Materie an sich böse sein soll. Weil er nämlich betastet hat. Er hat Christus gesehen und hat sich sogar an seine Brust gelehnt, lesen wir in Johannes 13, 25. Christus war real und er ist real. 100% Mensch und auch 100% Gott. Und das ist eine Wahrheit, die wir nicht mit unserem menschlichen Verstand begreifen können, aber es ist, die Schrift lehrt es uns so. Johannes beschreibt auch noch, was er denn gehört, betastet oder gesehen hat. Am Ende von Vers 1 heißt es nämlich noch, vom Wort des Lebens. Der Ausdruck Wort kann auch im Griechischen sehr viele Bedeutungen haben. Deshalb muss man sich da zunächst ein bisschen Gedanken darüber machen, was meint er jetzt hier genau. Und in diesem Zusammenhang ist die Botschaft das Wahrscheinlichste. Da es ja, wie wir schon festgestellt haben, in diesem ganzen Zusammenhang um die Anfänge der Verkündigung der Botschaft des Evangeliums geht. Offensichtlich in diesem Kontext auch hier, und das ist jetzt ein bisschen vielleicht nicht so ganz einfach zu verstehen, offensichtlich ist in diesem Zusammenhang Christus nicht das Wort, wie am Anfang des Johannesevangeliums, sondern das Leben. Ihr seht das, wenn ihr das Ende von Vers 1 betrachtet und den Anfang von Vers 2. Hier steht Wort des Lebens und dann geht es weiter und das Leben ist erschienen. Also Christus wird hier als das Leben dargestellt. Und im Johannesevangelium heißt es, im Anfang war das Wort. Dann heißt es, das Wort wurde Fleisch. Also da ist, in dem Zusammenhang ist das Wort Christus. Das ist zwar eine Feinheit, aber ist auch wichtig, weil der Ausdruck, der hier für Leben verwendet wird, bezieht sich im Gegensatz zu Bios, was eher die äußeren Erscheinungsformen des Lebens, wie Dauer, Mittel und Formen beschreibt. Dieser Ausdruck hier beschreibt das geistliche und ewige Leben. Es gibt auch da zwei Ausdrücke im Griechischen. Man könnte also auch anstatt Wort des Lebens, könnte man auch Botschaft des ewigen Lebens sagen. Dies wird im weiteren Verlauf in Vers 2 auch bestätigt, wo es eben dann heißt, verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war. Also das ewige Leben war bei dem Vater und wir wissen, dass Christus bei dem Vater war. Überall in den Versen 1 bis 2 wird immer wieder dieser Ausdruck Zoe eben für das geistliche Leben, für das ewige Leben verwendet. Also zusammenfassend gesagt, können wir jetzt, um das, den ersten Punkt so ein bisschen zusammenzufassen, können wir sagen, Johannes stellt uns hier die erste Grundvoraussetzung für echtes Christentum vor, nämlich die Echtheit der Botschaft oder ganz einfach gesagt, Wahrheit. Wahrheit. Ihr kennt alle Johannes 17, Vers 17, dein Wort ist Wahrheit. Diese Botschaft hat er nicht nur gehört, sondern er wurde Augenzeuge davon. Wie diese Botschaft ganz praktisch ausgelebt wurde vor seinen Augen, deshalb das Betasten hier. Wie ich schon sagte, in Johannes 13, 25 lesen wir zum Beispiel, dass sich Johannes an Jesu Brust lehnte. Also dass er auch diese Botschaft des ewigen Lebens sozusagen betastet wurde, die vor seinen Augen ausgelebt wurde. Diese Botschaft des ewigen Lebens gründet sich auf historische Tatsachen. Negativ ausgedrückt könnte man auch sagen, Irrlehrer haben eine falsche Botschaft. Eine Botschaft, weil sie sich nicht auf die Tatsachen, die uns überliefert sind von den Aposteln, sondern auf wilde Spekulationen und Träumereien gründen. Das kann alles Mögliche sein. Es können menschliche Ideen sein, Wissenschaften, Träumereien, irgendwelche neuen Prophetien, die aufkommen. Aber das sind nicht die Dinge, auf die sich Johannes hier stützt. Johannes stützt sich auf das, was er als Augenzeuge gesehen hat. Und das möchte er seinen Empfängern jetzt klar machen. Also die erste Voraussetzung ist die echte und wahre Botschaft. Die zweite Voraussetzung, die er uns nennt, ist in Vers 2 zu finden. Das ist die Echtheit der Person Jesu Christi. Und das Leben ist erschienen. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Hier macht jetzt Johannes eigentlich bereits seinen ersten Einschub. Ihr könnt das in euren Bibeln erkennen, sind so Gedankenstriche eingeführt. Ich weiß es auch nicht auswendig, ob die im Originaltext auch zu finden sind, aber auf jeden Fall ist es ein Einschub, weil er erweitert jetzt so quasi den Gedanken von Vers 1, um auf den Ausdruck Leben, wie ich das vorhin schon gesagt habe, auf dieses geistliche ewige Leben, auf diesen Ausdruck noch mehr einzugehen. Was in Vers 1 über die Botschaft gesagt wurde, gilt auch für die Person Jesu Christi selbst. Er ist diese Botschaft in Person. Da heißt es, und das Leben ist geoffenbart worden oder es ist erschienen. Das Verb, welches mit geoffenbart, erschienen wiedergegeben wird, griechisch phanero, bedeutet offenbar machen, bekannt machen, zeigen, also öffentlich ausstellen. Im Englischen übersetzt mit to manifest, woher wir das Deutsche manifestieren haben. Und dies wäre eigentlich meines Erachtens auch noch eine etwas bessere Variante als einfach erschienen. Und zwar aus folgenden Gründen. Es geht darum, etwas, was verborgen war, auf verschiedenste Art und Weise bekannt zu machen. Sei das in Wort, Tat oder anderen Möglichkeiten. Es besteht auch ein kleiner Unterschied zwischen dem Ausdruck Apokalypto, welcher auch offenbaren bedeutet, und Phanero. Ihr kennt das Wort Apokalypse, da haben wir das Wort für Offenbarung, für unser Buch der Offenbarung. Und der Unterschied ist zwar eine Feinheit, aber ist auch sehr wichtig. Apokalypto bedeutet, wie, wenn wir das jetzt auf einen geologischen Fund beziehen möchten, wenn man den Fund entdeckt, dann ist es Apokalypto und wenn man ihn dann öffentlich ausstellt, dann ist es Phanero, eben dieses Wort, das für Manifestieren oder Erscheinen hier verwendet wird. Es geht also darum, dass das Leben, welches Christus ist, öffentlich bekannt gemacht, realisierbar gemacht wurde. Und ich sage deshalb realisierbar, weil eben Johannes ein Augenzeuge war und dabei war. Er hat das alles gesehen, er ist so 3 Jahre lang mit ihm mitgegangen. Es wurde eben manifestiert. Einerseits durch Christus selbst, aber andererseits auch durch seine Apostel und Verkündiger. Ja. Und nun kommt der Apostel zu einer weiteren zentralen Aussage, welche eigentlich im Wesen den Dienst eines Verkündigers beschreibt. Da heißt es nämlich, wenn wir weiterlesen in diesem Vers, und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben. Dieses Leben, das ewige Leben, welches sich vor den Augen der Apostel in personifizierter Art, eben als Jesus Christus manifestiert hat, gesehen und von dem sie als Apostel Zeugnis geben jetzt, deshalb heißt es hier bezeugen, verkündigt Johannes jetzt auch seinen Empfängern. Damit die Empfänger auch ganz deutlich den Punkt verstehen, bemerkt Johannes noch anschließend im selben Vers, dass bei dem Vater war und uns geoffenbart worden ist. Dieses ewige Leben ist in der Person Jesu Christi zu finden, welcher bei dem Vater war und uns geoffenbart worden ist. Hiermit bezeugt Johannes auch die sogenannte Präexistenz Christi. Das bedeutet, dass Christus bereits vor seiner Menschwerdung in der Ewigkeit existierte. Dieses ewige Leben ist also auch Person. In dieser Person ist das ewige Leben zu finden. Er war bei dem Vater und kam auf die Erde, um unter uns zu leben. Und diesen Punkt wiederum macht Johannes in seinem Johannesevangelium ganz deutlich, ganz am Anfang, in Kapitel 1, wo er schreibt, am Anfang war das Wort war bei Gott, das Wort war Gott, dieses war im Anfang bei Gott. Dann erklärt er weiter in Vers 4, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen, also das Leben. Und dann heißt es in Vers 14, und das Wort wurde Fleisch, also es wurde unter uns offenbar. Hiermit erklärt Johannes uns jetzt die zweite Grundvoraussetzung für echtes Christentum. Nämlich nebst der Echtheit der Botschaft auch die Echtheit der Person Jesu Christi. Es reicht nicht aus, an irgendeinen Gott zu glauben, an die bloße Existenz eines höheren Wesens oder auch nicht, das ist ganz wichtig, auch nicht an Jesus Christus in irgendeiner selbsterdachten Form. Sondern wir müssen an den historischen, an den echten, von den Aposteln verkündigten und in den Schriften überlieferten Christus glauben. Das sind viele Adjektive, ich weiß, aber es ist leider nötig, das so zu sagen. Weil damals war das ein Problem und heute ist es auch eins. In den Schriften offenbart, historisch, echt und uns überliefert durch die Schriften. Sonst kann unser Glaube kaum echt sein. Und das ist das, was Johannes uns auch ans Herz legen möchte heute. Deshalb spreche ich heute auch gerne von dem historischen Christentum. Da Christus eine echte historische Person ist. und diese Wahrheit für uns eigentlich unverzichtbar ist. Warum ist sie unverzichtbar? Wie wir vorhin gesehen haben, wenn Christus keine echte Person gewesen ist, dann ist zum Beispiel das Sühneopfer Christi nichtig, wenn er kein Mensch war. Ja. Das noch viele andere Folgen kommen daraus. Ihr könnt jetzt sicher auch sehen, wie gefährlich diese Lehre der Gnostiker war und heute eben immer noch ist. Im Kern existiert diese Lehre nämlich immer noch, wie ich schon erwähnt habe und euch jetzt auch gezeigt habe mit diesem Artikel. Sie heißt natürlich heute nicht mehr Gnosis, ja, oder man nennt sie vielleicht nicht mehr so. Aber die grundlegenden Gedanken, das ist ganz wichtig, es hat viele verschiedene äußere Formen angenommen, aber die grundlegenden Gedanken, wie zum Beispiel die ungesunde Trennung von Geist und Materie oder die erlösende Kraft, die im Menschen selbst liegen soll oder Ähnliches, existieren immer noch in den Köpfen unserer Gesellschaft und leider auch in unseren Gemeinden. Negativ ausgedrückt kann man auch sagen, ihr Lehrer haben ein Problem mit ihrer Christologie, mit ihrer Lehre über Christus. Deshalb ist auch ihre Botschaft falsch. Diese beiden Voraussetzungen, die echte Botschaft und die echte Person Jesu, bringt uns nun zu zwei Konsequenzen oder zu zwei Absichten, die der Johannes auch verfolgt mit seinem Brief. Die erste ist, habe ich auch schon erwähnt, Vers 3, echte Gemeinschaft. Lass uns Vers 3 lesen. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Johannes kommt jetzt zu seinem eigentlichen Thema zurück, indem er nochmal in verkürzter Form wiedergibt, und das ist wieder mal so ein typisches Stil von Johannes, was er in den Versen 1 bis 2 im Wesentlichen schon gesagt hat. Er sagt nämlich, was wir, spricht hier wiederum im Namen aller Apostel, gesehen und gehört haben. Sie haben die Botschaft in manifestierter Form als Person gesehen und gehört, verkündigen wir auch euch. Diese Dinge will der Apostel jetzt seinen Empfängern übermitteln. Das, was er gesehen hat, das, was er gehört hat, die Echtheit der Botschaft, die Echtheit der Person, das will er ihnen jetzt übermitteln mit diesem Brief. Wenn wir diese Botschaft annehmen, wie gemäß Johannes, ist die erste Konsequenz, echte Gemeinschaft. Vers 3 lesen wir, oder heißt es weiter, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Das Wort damit leitet einen Finalsatz ein. Das ist ein Satz, der eigentlich einen Zweck oder eine Absicht beschreibt. Johannes schreibt diese Dinge seinen Empfängern, damit sie Gemeinschaft haben. Doch nicht nur mit ihm, sondern was meint der Apostel, Was meint der Apostel überhaupt mit Gemeinschaft? Das müssen wir erst noch abklären. Was meint der Apostel überhaupt mit dem Wort Gemeinschaft? Im Griechischen bedeutet dieses Wort Teilhabe. Es kommt von dem Gedanken, mit jemandem an etwas teilzuhaben. Auch Partnerschaft, Begleiter, Gemeinschaft, Teilhabe oder auch Gemeinsinn. Also zusammen gleichgesinnt sein oder Gemeinschaftsgabe. Das erste Ziel ist also die Gemeinschaft, das Teilhaben an der Errettung, meint er damit, und den vielen anderen Segnungen. Weil wie wir uns erinnern können, ist der ganze Kontext des Briefes immer wieder darauf ausgelegt, zu unterscheiden, wer gehört dazu und wer nicht. Und dass jeder einzelne Gläubige sich wirklich prüfen soll. Und deshalb erwähnt er hier auch diese Gemeinschaft als ein Anteilhaben an dem ewigen Leben, an der Errettung. Das Annehmen dieser einzig wahren Botschaft führt zu dieser wahren Gemeinschaft. Diese Gemeinschaft, dieses Teilhaben oder auch diese Partnerschaft besteht einerseits zwischen den Erretteten, das können wir lesen, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt, sagt er hier, aber auch zwischen den Erretteten und Gott, nämlich mit dem Vater wie auch mit dem Sohn. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Der Sohn ist der Mittler, welcher den Zugang zum Vater ermöglicht. Wie wir wissen, Johannes 14, Vers 6 heißt es, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ein Kommentator drückt es folgendermaßen aus. Gemeinschaft bedeutet nicht soziale Beziehungen, sondern dass seine Leser zusammen mit Johannes Teilhaber oder Partner des ewigen Lebens waren. Also es geht hier nicht einfach um Freundschaften oder eben soziale Beziehungen, Kaffee trinken oder so, sondern es geht um ein Teilhaben am ewigen Leben. Das ist die echte Gemeinschaft. Und diese echte Gemeinschaft findet auch nur unter dem wahren Wort, unter der Wahrheit statt. Diese Gemeinschaft kennen die Unerretteten nicht. Ja. Oberflächliche Gemeinschaft, wie das oft definiert, kann ich auch mit einem Ungläubigen haben. Wir können auch einen Ungläubigen Kaffee schwarz haben. Aber echte Gemeinschaft, echte geistliche Gemeinschaft, können wir nur unter Erretteten, unter gläubigen Menschen haben. Das ist ein wichtiger Punkt für uns heute auch. Jeder, der also an diese echte Botschaft und an die Echtheit der historischen Person Jesus Christus glaubt, ist ein Erretteter und deshalb Gemeinschaft, besteht Gemeinschaft einerseits mit den anderen Erretteten, andererseits aber auch mit dem Retter selber, mit Gott, dem Vater und seinem Sohn. Wir finden diese Gedanken natürlich immer wieder auch an anderen Stellen in der Schrift. Zum Beispiel in Philipper Kapitel 1, Vers 5, wo Paulus schreibt, wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Einmal mehr negativ ausgedrückt bedeutet dies also auch, dass Irrlehrer nicht teilhaben an der echten Gemeinschaft. Das manifestiert sich meistens, nicht immer sofort, auch in ihrem äußerlichen Verhalten. Es gibt Leute, die keine verbindliche Gemeinschaft pflegen wollen mit Gläubigen oder nicht verbindlich zu einer Gemeinde dazugehören wollen. Warum das? Weil sie sonst durchschaut werden können. Ich sage nicht, dass jeder, der das tut, gleich ein Irrlehrer ist, aber es ist oftmals ein Merkmal oder ein Alarmzeichen zumindest. Deshalb sondern sich solche Leute, die irgendwelche Sonderlehren in eine Gemeinde einführen wollen, oft ab. Sie versuchen nur, andere zu beeinflussen, lassen sich aber selber nichts sagen. Sie lassen sich nicht korrigieren und ermahnen, da sie die Gemeinschaft meiden. Das ist ein wichtiges Alarmzeichen auch für uns, wo wir uns immer wieder auch hinterfragen, wenn wir eben eigene Ideen haben oder unseren eigenen Kopf durchsetzen wollen, ob wir wirklich noch Gemeinschaft haben miteinander. Ob wir uns auch unterordnen, in diese Gemeinschaft hineinkommen. Wenn wir aber zu den wahren Gläubigen gehören, gemäß Johannes, werden wir auch ein Verlangen nach geistlicher Gemeinschaft in uns haben. Lasst uns jetzt noch den letzten Punkt, den vierten Punkt, ich muss ein bisschen schneller vorangehen, sehe ich gerade, behandeln, und zwar die zweite Absicht des Briefes. Die erste war es jetzt diese echte geistliche Gemeinschaft. Und die zweite Absicht ist jetzt Vers 4, die echte Freude. Da heißt es, und dies schreiben wir euch, damit eure Freude oder eben auch unsere Freude vollkommen sei. Ich gehe da noch drauf ein, warum unsere Freude. Zu Beginn dieses Verses heißt es, dies schreiben wir. Ein Kommentator bemerkt dazu sehr treffend. Vers 4 macht es klar, dass die Mitteilung dieser Dinge an uns durch die Apostel mittels der Schriften geschieht. Die Apostel hörten, sahen und betasteten, wir müssen lesen. Gott sei Dank für die heiligen Schriften, die uns zu unserer Freude mit diesen Dingen bekannt machen. Es ist die heilige Schrift, die Bibel, das Wort Gottes, das uns mit diesen Dingen bekannt macht und das Wort Gottes, das uns auch zu dieser Freude führen kann. Es ist auch deutlich, dass sich der Apostel mit dem Pronomen dies auf die Dinge bezieht, die er in den Versen 1 bis 3 beschrieben hat. Wenn wir also die echte Botschaft glauben, die echte Person Jesus Christus kennen und mit ihm Gemeinschaft haben, dann wird unsere Freude definitiv vollkommen sein. Der aufmerksame Leser wird auch feststellen, dass einige Übersetzungen, zum Beispiel die Alte Schlachter, den zweiten Satz so wiedergeben, damit eure Freude vollkommen sei, oder eben auch die Neue Schlachter, anstatt damit unsere Freude vollkommen sei, die Elberfelder. Nun, das Problem ist sicherlich nicht so schwerwiegend, könnte jetzt einer sagen, aber es sollte trotzdem erwähnt werden. Und ein Kommentator liefert uns hier eine plausible Erklärung. Ich lese das kurz vor. Der Unterschied im Griechischen ist nur ein Buchstabe. Etwa wie im Englischen, die Englisch können, es gibt ein R, das heißt wir oder your. Und das eine schreibt man O-U-R und das andere Y-O-U-R. Also ein einziger Buchstabe. So ähnlich ist es im Griechischen auch der Unterschied. Man kann sehen, wie ein Schreiber, also ein Kopierer, der die Schriften Wort für Wort abkopiert hat, einen kleineren Fehler gemacht haben könnte. Es ist nur schwer anzunehmen, warum ein solcher Schreiber das einfacher zu verstehende eure Freude in die schwierigere Variante unsere Freude geändert haben sollte. Daher ist unsere Freude wahrscheinlich die wahrscheinlichere Leseart. Also es macht keinen Sinn, weil eure Freude scheint uns verständlicher zu sein und unsere Freude eher etwas schwieriger. Also entscheidet man sich für die schwierigere Variante, weil das mit größter Wahrscheinlichkeit das Original ist. Aber Wie dem auch sei, auch im Zusammenhang mit Vers 3, wo Johannes auch von der Gemeinschaft spricht, wird bereits betont, dass er damit die Empfänger wie auch sich selbst als Teilhaber meint. Also selbst wenn wir den Kontext angucken, heißt es hier, und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Also hier ist die Betonung schon auf uns, als wir alle. Hier spricht er nicht mehr im Namen der Apostel, wie in Vers 1 bis 2, wenn er sagt, wir schreiben euch, sondern hier schreibt er eigentlich, oder betont er jetzt die Gemeinschaft alle Gläubige, weil die Gemeinschaft betrifft alle und die Freude auch alle. Deshalb ist es anzunehmen, dass es hier in Vers 4 ebenfalls von der Gesamtheit aller Gläubigen, also von ihm selbst und von seinen Empfängern spricht. Die Freude betrifft alle. Alle, die die echte und authentische Botschaft des wahren Christentums glauben, haben Freude. Aber was meint der Apostel mit dem Ausdruck Freude? Dieses Wort steht für eine allgemeine und allumfassende Freude. Für eine langanhaltende oder kontinuierliche, für eine tiefe Freude, könnte man auch sagen. Zum Beispiel in Matthäus 2, Vers 10, wo die Weisen aus dem Morgenland den Stern über dem Haus, wo Josef und Maria waren, stillstehen, heißt es, empfanden sie Freude. Es kann aber auch einen Grund oder Gegenstände der Freude bezeichnen, wie zum Beispiel Philipper 4, Vers 1, wo es heißt, meine Freude steht fest im Herrn. Freude ist im Zusammenhang mit der Verkündigung und dem Mitteilen und dem allgemeinen Erfreuen am Evangelium in der Schrift immer wieder zu finden, im Neuen Testament. Zum Beispiel 3. Johannes Vers 4, wo Johannes selbst auch schreibt, ich habe keine größere Freude, als die zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Aber auch im Alten Testament finden wir schon Hinweise, zum Beispiel Nehemia 8, Vers 10, wo es heißt, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Wir werden aber sogar noch aufgefordert, uns zu freuen, wie zum Beispiel 1. Thessalonicher 5, Vers 16, wo es schlicht und einfach heißt, seid alle Zeit fröhlich. Oder auch Philipper 4, Vers 4, freut euch im Herrn alle Zeit und abermals sage ich, freut euch. Nun, diese Freude ist natürlich, wie ist das zu verstehen? Es ist nicht einfach eine Freude, die man vielleicht empfindet, wenn man irgendwie ein neues Spielzeug bekommt oder weiß, so eine oberflächliche Freude, sondern hier ist von einer tiefen, langanhaltenden Freude die Rede. Eine Freude in erster Linie an der Wahrheit, an dieser Botschaft und natürlich auch am Herrn selbst, vor allem am Herrn selbst. Und das ist auch ein weiteres Prüfungskriterium für uns. Empfinden wir Freude, die Bibel zu lesen? Empfinden wir Freude, Gottes Wahrheit zu erkennen und danach zu leben? Oder ist es für uns die ganze Zeit immer nur ein Muss? Ja? Das heißt nicht, dass man sich nicht mal disziplinieren muss und überwinden muss, sage ich damit nicht. Aber oftmals müssen wir uns auch hinterfragen. Machen wir die Dinge nur, weil das jetzt jemand anderes sagt? Oder machen wir die Dinge, weil wir Gott lieben, weil wir Freude empfinden am Guten, an dem, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht ist, wie Philipper 4, 8 sagt. Ja? Also wir sollen uns freuen. Freuen an der Wahrheit. Freuen an der Errettung, ist auch ein wichtiger Grund, um sich zu freuen, oder vor allem am Herrn selbst. Um auch hier das Ganze nochmal negativ auszudrücken oder zusammenzufassen, kann man auch sagen, ihr Lehrer kennen keine Freude an dieser Wahrheit, an dieser einen Wahrheit. Deshalb suchen sie nämlich eine höhere Erkenntnis. Ja? Oder spiegeln sie zumindest vor. Ach, die Bibel, das ist mir nicht genug. Das kann nicht alles sein. Es kann nicht sein, dass ich Gott nur durch die Bibel offenbare. Ich muss mehr haben. Ich muss mehr erfahren. Ja? Das zeigt, dass dieser Mensch keine Freude empfindet an dem, was Gott ihm bereits alles gegeben hat. Weil wenn man auch tief in die Schrift hineingeht, dann werden wir erkennen, dass es so viele Dinge sind, an denen wir uns freuen können, dass wir keine zusätzlichen Offenbarungen brauchen. Das ist überhaupt nicht nötig. Und das ist auch ein wichtiger Teil. Die Wahrheit ist ein für alle Mal offenbart worden. Und Johannes ruft diese Leute zurück. Kommt zurück zu dieser Wahrheit. Besinnt euch darauf. Bleibt dabei. Habt eure Freude daran. Und habt Gemeinschaften untereinander in dieser Wahrheit. Und wohin führt uns das Ganze jetzt? Um das ein bisschen noch zum Abschluss zu bringen. Was sind die Schlussfolgerungen? Zurück zu den Wurzeln. Back to the roots im Englischen. Das ist der generelle Aufruf des Apostels als Gegenmittel für die große Verwirrung, welche durch das Eindringen zerstörerischer Lehren und Lehrer in die Gemeinde entstanden ist. Zurück zu den Anfängen, zu dem, was ihr, was wir von Anfang an gehört haben. Auch heute müssen wir uns in unseren christlichen Kreisen diesen dringlichen Aufruf gefallen lassen und uns darauf besinnen. Und es gäbe sicherlich sehr viel zu sagen dazu, aber ich möchte einfach das Wichtigste nochmal ein bisschen herausstreichen, vor allem diese vier Punkte. Und ich möchte dies jetzt in Form von vier Fragen tun. Diese vier Punkte sind etwas längere Fragen. Die, die diese Fragen haben möchten, können dann auch noch zu mir kommen. Ich habe sie hier schriftlich, aber ich lese sie jetzt einfach vor. Herausfordernde Fragen, die wir an uns selbst stellen können durch diesen Text hier. Die erste Frage lautet: Glauben, verkündigen und leben wir wirklich die echte, reine und unverfälschte Botschaft des historischen und ein für alle Mal überlieferten Christentums? Das ist ein langer Satz. Das sind alles wichtige Dinge. Leben, verkündigen und glauben wir wirklich die echte, reine und unverfälschte Botschaft des historischen und ein für alle Mal überlieferten Christentums? Und das ist sicher etwas, wo wir uns immer wieder prüfen müssen. Weil wir alle irren uns. Wir alle können uns irren. Und deshalb haben wir die Schriften, anhand derer wir uns immer wieder neu jeden Tag korrigieren lassen müssen und zurechtbringen lassen müssen. Zweitens, glauben wir an den echten, in den Schriften offenbarten Christus? Oder eher an unsere eigenen Wunschvorstellungen über ihn? Nehmen wir ihn zu seinen Bedingungen an oder suchen wir uns lieber einen Messias aus unserer Traumwelt? Und wie ich das vorhin schon gesagt habe, Jesus hat auch gesagt, es werden viele Christusse kommen in der Endzeit. Und viele dieser Christusse existieren auch in den Köpfen der Menschen allein. Es sind keine Personen, aber es sind irgendwelche Vorstellungen, die entstanden sind dadurch, dass Irrlehren, wie zum Beispiel die gnostischen Gedanken oder die heutige Esoterik, vermischt wird mit dem, was die Bibel sagt. Und da entsteht ein ganz neues Bild, eine ganz neue Vorstellung von Christus. Und das ist nicht Christus selbst. Das ist nicht den Christus, den wir verkündigen. Ganz wichtiger Punkt. Die echte Person. Die echte Botschaft, die echte Person. Dritte Frage. Lieben, hegen und pflegen wir die Gemeinschaft zu unserem Vater durch das Gebet, das tägliche Lesen seines Wortes und durch das Handeln gemäß diesem Wort? Lieben und suchen wir die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen in einer lokalen Gemeinde oder leben wir ein Solo-Christentum? Ein Christentum, in dem wir von Gemeinde zu Gemeinde hüpfen oder wo wir uns absondern, wo wir die Gemeinschaft meiden oder die Verbindlichkeit auch nicht haben? Das ist nicht das, was uns die Bibel zeigt. Das ist nicht das Christentum, was uns die Bibel zeigt. Auch da müssen wir uns immer wieder prüfen. Wie bringen wir uns ein in die Gemeinde? Wo können wir dienen? Ja? Die Gemeinde oder das Christentum ist kein, ich sage immer, ist kein Rambo-Unternehmen, ja, dass ein Einzelkämpfer irgendwas erreicht, sondern es ist ein, oder man kann auch sagen, Gemeinschaftssport, ja, ein Mannschaftssport. Wir müssen alle zusammen, jedes Glied muss seinen Teil beitragen. Und natürlich eben diese echte Gemeinschaft unter der Wahrheit haben. Beugen wir uns unter die biblische Wahrheit? Oder sind da Dinge, bei denen wir sagen, nein, das gefällt mir nicht und das auch nicht. Ja. Und das Letzte natürlich, auch etwas sehr Wichtiges, erfreuen wir uns an dem Herrn, an seinen Wahrheiten, an der Gemeinschaft mit ihm und an seinen Kindern, unseren Glaubensgeschwistern? Freut es uns, wenn wir sehen, dass Menschen in der Wahrheit wandeln? Und ich kann das ganz persönlich sagen, jetzt von mir, dass ich wirklich Freude empfinde, wenn ich sehe, wie Katrin sich entwickelt. Ja, weil wir ihr so viel, und es ist manchmal nicht einfach gewesen, Katrin weiß es auch, aber zu sehen, wie dann jemand anfängt, in der Wahrheit zu wandeln, ist wirklich eine große Freude. Ja. Empfinden wir diese Freude? Kennen wir diese Freude? Das ist auch ein wichtiges Kriterium. Natürlich müssen wir zuerst bei uns selbst anfangen, wo wir bei uns selbst diese Freude empfinden, wenn wir in der Wahrheit wandeln, wenn wir die Dinge tun, die das Wort Gottes uns gebietet, wenn wir vielleicht in einer gewissen Situation eben mal nicht so reagieren, wie wir gefühlsmäßig reagieren würden, sondern eben geistlich reagiert haben. Empfinden wir dann Freude und preisen den Herrn. Ja? Das sind wichtige Dinge. Und ich möchte jetzt einfach noch mit einem passenden Vers aus dem Judasbrief abschließen, diese Botschaft. Und zwar ist das ein berühmter Vers, der wurde auch schon oft zitiert hier in der Gemeinde, es ist Judas 3. Und dieser Vers, der ruft auch eben zu einem Kampf auf. Und dieser Kampf, der tobt in unseren Köpfen. Der Kampf zwischen der Wahrheit und zwischen dem Irrtum. Geliebte, da ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den ein für allemal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Judas 3. Möge der Herr uns Gnade schenken. damit wir niemals vergessen und uns immer wieder auf diese Anfangsgründe, auf diese Grundlagen des Christentums zurückbesinnen und erinnern. Und ihr werdet dann sehen, wenn wir dann durch den Text gehen, Verse 5 bis 7 oder auch 8 bis 10, es sind wirklich fundamentale Dinge, die wir uns immer wieder in Erinnerung rufen müssen und jeden Tag pflegen müssen, indem wir sein Wort eben lesen. Und möge uns der Herr wirklich Gnade geben, auch bereit zu sein, für diese Wahrheit zu kämpfen. Amen.
Ja, vielen Dank, Pascal. Diese Predigt hat allerhöchste Relevanz und ich kann es mir ja nicht verkneifen, auch wenn die Zeit schon ein bisschen vorangeschritten ist, euch zu sagen von dem, was ich letzte Woche gelesen habe, beziehungsweise ich habe euch erzählt, dass ich über die Emerging Church spreche, eine neue Bewegung und Welle, die auf die evangelikalen Gemeinden zukommt. Und da schreibt einer der einflussreichsten Männer in Nordamerika, evangelikalen Leiter, Time Magazine, also die Zeitschrift Time, hat ihn, den Brian McLaren, zu einem der einflussreichsten Männer Nordamerikas unter den Evangelikalen bezeichnet. Dieser Mann schreibt in seinem Buch, das gerade im Mai erschienen ist, The Secret Message of Jesus, die geheime Botschaft Jesu, beschreibt er diese Suchen dieser der Gnostiker, er beschreibt das Suchen der Hindus, er beschreibt das Suchen der Katholiken nach etwas Größerem, nach etwas mehr, es muss mehr da sein. Er selbst bezeichnet sich, er war 20 Jahre lang Pastor, Brian McLaren, er war über 20 Jahre Pastor, er beschreibt sich als unzufrieden, auf der Suche nach mehr, keine Freude habend. Ja? Er sucht mehr, es muss irgendwas mehr geben. Und er sagt, wir haben eine Intuition, dass es eine tiefere Dimension des Evangeliums geben muss, die bisher noch keiner gefunden hat. Deshalb die geheime Botschaft Jesu Christi. Und das trägt er jetzt in den Evangelikalismus rein und hat einen wahnsinnigen Einfluss. Ja? Er nimmt die Bibel nicht mehr als ultimative, absolute Wahrheit, sondern es ist eine Ansammlung von Geschichten, die zu jeder Zeit anders verstanden werden muss. Und er sagt, wir sind auf der Forsche, er schreibt es sie, und dann sagt er, wir, ich gehöre dazu, sind auf der Suche nach einer tieferen Dimension. Und das ist genau der Gnostizismus, das ist was Pascal beschrieben hat. Das ist hochaktuell. Ja, und das wird im Moment in evangelikale Kreise reingetragen und das wird nicht erkannt. Es ist erschrecklich, wie sich das auf einmal vermischt. Und deshalb, Pascal, danke, das war ein sehr, sehr treffendes Wort. Zurück zu den Wurzeln, zu dem historischen Christus. Ja? Und ich habe im Hauskreis schon erzählt, dass in diesen Kreisen wird die Objektivität, die Klarheit, die Autorität, ja, und die Gewissheit angegriffen. Ja, man kann nichts mehr gewiss sagen, es ist alles relativ, es ist alles, das, was du denkst, das, und ja, das Wort Gottes kann man auch so auslegen. Und ja, das wird alles total angegriffen und unterwandert. Und das, ihr Lieben, wird die Zukunft auch sein. Diese Bewegung schießt gerade mit ihren Büchern wie Pilze aus dem Boden. Und wir stehen gerade am Anfang dieser neuen Attacke im Hinblick auf den Evangelikalismus. Danke, Pascal, das war sehr wichtig.